Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Matthias Hanselmann, schönen guten Morgen. Heute wiederholen wir ein Gespräch, das ich im September 2017 mit einer der bekanntesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen geführt habe. Ihr Name Christine Urspruch. Millionen von Menschen ist sie bekannt, unter anderem als Darstellerin des Sams, als Assistentin des Gerichtsmediziners Börne im Münsteraner Tatort mit dem schönen Namen Alberich und als Kinderärztin Dr. Klein in der gleichnamigen, sehr erfolgreichen ZDF-Vorabendserie. Dr. Klein heißt sie darin auch nicht zufällig. Wie mit dem Namen Alberich wird augenzwinkernd auf ihre Kleinwüchsigkeit angespielt, über die ich auch mit ihr gesprochen habe. Meine erste Frage an Christine Urspruch: Warum sind Sie eigentlich zurzeit in Berlin?
Also ich habe verschiedene berufliche Termine und unter anderem einen, worauf ich mich besonders freue. Am Montag, heutigen Montag, habe ich eine Fotosession mit Jim Rakete. Der wird einfach Porträts von mir machen und ich bewundere einfach seine Bilder in jeglicher Form und freue mich wahnsinnig auf die Begegnung mit ihm.
Haben Sie noch nie gesehen?
Doch, wir haben uns schon einmal kennengelernt. Im letzten Jahr habe ich eine Fotosession mit ihm gemacht für das Chrismon, das Beilageheft, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Das war ein Interview zusammen mit Bjarne Mädel. Und da habe ich ihn als so warmherzig und spontan und so unkompliziert empfunden. Er macht einfach mit so viel Tageslicht so tolle Bilder und muss das gar nicht so groß irgendwie künstlerisch ausleuchten. Er hat einfach die Kunst so in sich und dann diese Menschlichkeit dazu. Also es war wirklich eine Bereicherung, ihn kennenzulernen. Daraufhin war er im Theater, als ich hier noch in Berlin Theater gespielt habe, an der Volksbühne.
Ah, ja.
Und wir haben ein bisschen Kontakt gehalten und aber nie eine, wo ich jetzt nur für ihn fotografiert werde, ein Fotoshooting hinbekommen. Das holen wir jetzt endlich nach. Und natürlich denke ich so, oh Gott, ich habe total die falschen Klamotten dabei. Man macht sich ja dann immer so Gedanken, was habe ich für Lieblingsklamotten, was sieht gut aus auf Bildern, welche Schuhe oder doch barfuß? Nee, dann ist es zu ambitioniert. Also ich bin sehr aufgeregt, mit ihm diese Fotosessions zu machen.
Es werden bestimmt wunderbare Fotos.
Ich lege mich ganz in seine Hände.
Über Dr. Klein, über ihr wirkliches Leben, über sie auch als Theaterschauspielerin und vieles mehr wollen wir uns in der kommenden Stunde unterhalten. Und natürlich habe ich mit ihr auch über ihre super populären Fernsehrollen und das Sams gesprochen. Aber zunächst wollte ich mal wissen, wie es um ihre Theaterambitionen steht. Wenige Monate nach unserem Gespräch war sie am Landestheater Bregenz zu sehen. Ich hatte gelesen, Frau Urspruch würde auch gerne mal den Bad Guy spielen. Ihre Traumrolle sei Richard III. Von Shakespeare, wo es ja um die Faszination des Bösen geht. Deshalb wollte ich wissen, ob sie Richard III. Inzwischen schon gespielt hat.
Nee, habe ich noch nicht.
Noch nicht dazu gekommen.
Was ich gespielt habe, ist die Annie in Misery von Stephen King. Also da gibt es ja diese Theaterfassung auch. Eben diese verrückte Einsiedlerin, die ihren Lieblingsschriftsteller bei einem Unfall rettet, in Anführungsstrichen, zu sich nach Hause nimmt und quasi fast zu Tode, eigentlich zu Tode pflegt, ihn dazu zwingen will, ihre Lieblingsgeschichte weiter zu spinnen und mit sehr perfiden Mitteln da arbeitet, um es mal so zu sagen. Das hat mir großen Spaß gemacht, einfach. Und das, was ich da so bei entdeckt habe, ist, dass so in ihrer Bösartigkeit und Böswilligkeit sie eigentlich ja immer davon überzeugt ist, das Richtige zu tun. Und immer dieser Quantensprung zwischen Gut und Böse und der in einem Menschen dann so bis zum Wahnsinn irgendwie innewohnen kann, das fand ich schon wahnsinnig faszinierend.
Ist das genau das auch, was Sie an Richard III. Interessiert?
Das interessiert mich auch daran. Zum einen ist es natürlich auch eine historisch begründete Figur, die es ja nun wirklich so auch gegeben hat. Wobei natürlich, was dann letztendlich bei Shakespeare draus wurde, schon auch viel mit Fiktion zu tun hat. Aber genau das ist es auch. Und auch im Grunde diese, ihm flogen dann ja schon Frauenherzen zu und diese Faszination, dieses Böse, auch diese Erotik, die das Böses mit sich bringt, das sind einfach so Facetten, die ich wahnsinnig faszinierend finde.
Denn im Fernsehen spielen Sie ja hauptsächlich Rollen, da sind Sie lieb und nett. Kommt vielleicht daher diese Sehnsucht nach dem Bösen?
Sicherlich auch, genau. Also seit ich angefangen habe, seit über 20 Jahren nun Theater zu spielen und Fernsehrollen und Filmrollen, sind es meist schon immer die sehr positiv und sympathisch belegten. Das ist auch schön und das ist auch schön, wenn man das mit mir verbindet und das soll auch so bleiben. Und dennoch wohnt mir diese Sehnsucht inne, auch einfach noch andere Tiefen auszuloten, auch dunkle Seiten, die so Charaktere haben können.
Mir hängt da gerade noch Ihr Kollege Axel Prahl nach, der ja im Tatort aus Münster den Kommissar Frank Thiel spielt. Der hat mal gesagt, er wisse genau, dass Sie auch eine böse, brutale, gewissenlose Frau spielen können. hat aber schnell dann rangehängt, anders seien sie ihm lieber.
Ja, genau. Ich meine, da steckt wahrscheinlich auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Auch so, wie man dann natürlich gesehen wird. Ne? Das ist ja dann auch immer die große Frage. So, macht das Publikum das mit? Interessiert es das, wenn sie da jetzt als Ganovin oder als wirklich richtig Psychopathin auftritt? Will man das sehen? Es ist, für mich wäre es natürlich ein Wunsch. Vielleicht bleibt es auch nur ein Wunschdenken. Das weiß ich nicht genau, aber ja. Aber es ist ja schön, dass der Axel mir so ein Kompliment macht.
Haben Sie denn jetzt wieder eine Theaterrolle in Aussicht?
Ja, die ist auch sehr zwiespältig oder vielfältig. So, das ist der Badearzt in Ein Volksfeind. Das werde ich in Bregenz im Theater machen. Landestheater Bregenz, da ist Premiere Mitte Januar. Im November beginnen die Proben. Und da geht es ja nun auch um diese Querelen in diesem kleinen Städtchen, um vergiftetes Wasser im Heilbad, was aber trotzdem, weil so viel Geld investiert wurde und die Touristen angezogen werden sollen, irgendwie nach außen hin gut verkauft werden soll. Und der Dr. Stockmann als Badearzt versucht da halt einfach diese Missstände alle aufzudecken. Und da steckt bei ihm so eine Ideologie dahinter, die vielleicht auch zu einem gewissen Fanatismus wird. Und deswegen ist es schon auch eine zwiespältige Figur. Und es ist eigentlich eine Männerfigur. Und es wird aber von der Dramaturgie und dem Regisseur umgeschrieben auf mich dann als Frauenfigur. Und dann bringt es vielleicht einfach auch nochmal eine ganz neue Nuance rein, also was ich mir wünschen würde, und einfach was ganz Interessantes.
Aber es ist wieder die Medizin.
Es ist wieder die Medizin. Es ist schon wieder der Kittel, der weiße Kittel als Alberich im Tatort, Dr. Klein. Genau. Und jetzt als Badeärztin im Grunde.
Apropos Dr. Klein, als man Ihnen das angeboten hat, diese Rolle angeboten hat, haben Sie sofort begeistert? Hat ja gesagt?
Das waren eigentlich ganz schöne Umstände, weil diese Serie und auch die Bücher gab es noch nicht. Es gab den Autoren und Produzenten von der Bavaria, der Thorsten Lenkheit, der diese Idee hatte und ins Leben gerufen hat und mich dann auch sehr früh kontaktiert hatte und sagte, Christine, wir haben uns, glaube ich, damals noch gesehen. Frau Urspruch, ich würde wahnsinnig gerne so eine Serie entwickeln, wo Sie als kleinwüchsige Ärztin im Zentrum stehen. Es soll sehr modern zugehen, es soll sehr viel aus dem Beruflichen erzählen, auch Schwierigkeiten, Widrigkeiten, die sie zu überwinden haben und aber auch ein sehr turbulentes Privatleben erzählen. Könnten Sie sich das vorstellen? Und das sind dann natürlich so Anfragen, wo man sagt so, ach so, ja nee, da muss ich jetzt erstmal eine Nacht drüber schaffen. Überhaupt nicht. Sowas ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk, so ein Angebot zu bekommen und auch zu einem Zeitpunkt, wo man auch noch die Möglichkeit hat, auch mit zu entwickeln, mit Ideen zumindest zu geben, so wie es in meinem Fall war.
Super.
Und ja, das war eigentlich auch so wie so ein Sechser im Lotto in dem Moment.
Also im Prinzip ist Ihnen diese Serie auf den Leib geschnitten. Fast im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und dass Sie da Dr. Klein heißen?
Ja, da kann man sich drüber streiten. Allerdings ist es natürlich, ja, ist ein bisschen Publicity. Ne? Es ist so ein Ausrufungszeichen, so ein äußerliches Merkmal, auch wenn man es jetzt in der Fernsehzeitung oder so liest. Und ich sage dann immer, ja, man muss dann einfach natürlich überprüfen, so was so vordergründig das Klischee ist, mit dem wir sehr gerne spielen. Was steckt dann dahinter? Und dann wird man feststellen, dass diese Frau und diese Figur alles andere als klein ist.
Und es wird ja in der Serie auch mit anderen Klischees wunderbar und humorvoll umgegangen, mit Homosexualität und anderen Dingen. Ja. Es macht auch wirklich Spaß, das zu gucken. Haben Sie eigentlich bei den Dreharbeiten immer auch noch Ihre Modelleisenbahn im Koffer dabei? Für langweilige Minuten oder so?
Ich komme gar nicht dazu. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Das hatte ich mal vor einigen Jahren, genau. Das war eigentlich sehr schön, weil das einfach so was ganz Entspannendes dann hatte. So abends, dann konnte ich da so meine Züge, ihre Bahnen fahren lassen und dieses Surren, das war wahnsinnig romantisch.
Ja, man muss dazu sagen, das wissen viele vielleicht nicht, es ist eine Modelleisenbahn, Marke Märklin, Spurbreite Z. Also wenn man die mit der HO-Spurbreite vergleicht, dann sind die nochmal richtig winzig, die Lokomotiven und Züge und so weiter.
Man muss die auch mit ganz ruhigen Händen immer wieder dann so aufsetzen, wenn sie mal im Gleis sind und so, ja.
Das beruhigt dann auch.
Beruhigt auch.
Spielen Sie denn überhaupt noch damit oder ist das schon Legende?
Ich muss gestehen, das ist schon ein bisschen Legende geworden. Das war so eine gewisse Phase. Und ehrlich gesagt, wirklich, jetzt, ich komme, wenn ich jetzt zum Beispiel in Stuttgart war und da gedreht habe, habe ich so lange Drehtage gehabt. Dann war ich abends platt und habe mir die Texte für den nächsten Tag angeschaut, mit zu Hause telefoniert und das war es dann im Grunde für den Tag. Vielleicht bin ich manchmal noch essen gegangen, so, aber. Ja,
ja gut, Sie haben die Hauptrolle, Sie sitzen auch am wenigsten rum.
Ja, die Modelleisenbahn muss jetzt ein bisschen drunter leiden. Aber vielleicht ist ganz gut, dass ich hier bin und sie mir nochmal den Anstoß geben.
Spielt Ihre Tochter eigentlich auch damit?
Also zu Weihnachten, so klassisch. Natürlich holen wir sie dann raus. Und wenn es draußen diese kalten, langen Tage, also wo es nicht so lange hell ist, gibt, dann machen wir es uns da gemütlich. Und die hat da schon Interesse dran dann auch.
Genau. Sie haben ja die erste auch von Ihren Eltern geschenkt bekommen zu Weihnachten, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, da war ich 9 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, 10. Und das Schlimmste war eben, wir sind dann in den Weihnachtsferien in Skiurlaub gefahren und ich musste dann am zweiten Weihnachtstag diese Eisenbahn Tschüss sagen, wo ich echt rund um die Uhr mitgespielt habe und ihr für 10 Tage absagen. Das hat mir wirklich richtig wehgetan und als wir dann, wobei das Skifahren war super in Österreich, Tirol und so, als wir dann nach Hause kamen, bin ich sofort ins Wohnzimmer gestürzt und habe diese Eisenbahnstecker reingesteckt, Trafo bedient und dann erst wieder damit gespielt. Ich weiß nicht, das war so eine schöne, heile Welt, schön zu beobachten, wenn diese Lichtchen da angehen in den Häusern und die aus dem Tunnel wieder rauskommen, die Züge, das hat mich beseelt.
Und ich habe gehört, dass die Jungs aus der Nachbarschaft Schlange gestanden haben sollen.
Ja, man muss sich halt einfach nur so ein paar Brücken bauen. Ja.
Christine Urspruch war bei uns. Geboren wurde sie 1970 in Remscheid. Dieses Jahr im Herbst wird sie 49. Der ganz große Ruhm in Deutschland kam für Christine Urspruch mit dem Sams, also der Figur, die der erfolgreiche Kinderbuchautor Paul Maar erfunden hat. Und ich wollte von Frau Urspruch wissen, was ihr durch den Kopf geht, wenn sie heute an das Sams denkt.
Eine unglaublich bereichernde Zeit, die Drehzeit, das war einfach toll. Auch sehr anstrengend, also das kommt mir dann auch gleich wieder in den Sinn. Ich bin da wahnsinnig naiv reingegangen und so voll euphorisch. Und wenn man dann aber doch so 10 Stunden in so einem Taucheranzug steckt mit so einem Schaumstoffbauch unten drunter und einer Gumminase im Gesicht und man draußen vielleicht so 28 Grad hat im Sommer.
Oh mein Gott.
Das war schon echt auch anstrengend und da musste ich mich manchmal so wie Fische im Winter einfach, die dann so in so eine Winterstarre verfallen, so bin ich da irgendwie in eine Samsstarre in Drehpausen verfallen.
Samsstarre, so, schönes Wort.
Bloß nicht zu viel bewegen, Konzentration bei mir behalten und so, weil es einfach schon sehr viel Kraft gekostet hat. Aber, und das ist auch, was mir immer wieder im Vordergrund bleibt, unglaublich viel Freude. Ganz viel erfahren habe ich, es war ja quasi der erste Kinofilm, da habe ich nur Fernsehfilme oder eben Theaterfilme, Theaterrollen gespielt, Fernsehfilme. Die Zeit, die man so beim Kino hat, die unglaublichen verschiedenen Möglichkeiten an verschiedene Orte zu kommen. Wir haben ja in Bamberg den ersten Film gedreht. Da haben wir dann so ein ganzes Hausdach nachbauen lassen in fast Originalhöhe auf dem Domplatz. Und haben da dann nachts gedreht und das sind einfach so Momente, die bleiben einem in Erinnerung, weil so viel Aufwand betrieben wird und so viel Liebe einfach auch von jeder Abteilung zu dem da ist, was da gemacht wird. Und eben diese Geschichte vom Sams auch so schön und so anarchistisch und so unglaublich witzig ist und war, war das wirklich auch, waren das eigentlich paradiesische Zustände. Und ich habe mich da sehr glücklich gefühlt und merkte auch, ich wachse hier jeden Tag an dem, was ich hier tue und es ist eine Bereicherung.
Und gleich mit Profis, mit berühmten Profis wie Ulrich Nöten zusammenzuspielen, ist ja auch nicht so schlecht, ne?
Das stimmt, ich habe ihn sowieso schon lange Jahre vorher auch verehrt und dann in Comedian Harmonists gesehen. Und ich weiß, dass sie damals eine Kinotour hatten und ich war da in Bonn am Theater und die waren in einem Kino in Bonn mit dem Ensemble von Comedian Harmonists. Und dann bin ich da hingegangen zu der Preview und habe mir dann auch ein Autogramm von allen Darstellern geholt, Ben Becker und so weiter, alles dabei war. Und dann auch Uli Nöten. Und der saß da so ganz alleine, so schüchtern, so Taschenbier-like. Und dann bin ich da hingegangen und dachte mir, ach Gott, ich könnte jetzt den ganzen Abend mit dem quatschen. Der war mir einfach so sympathisch und ich fand ihn auch auf der Leinwand und in allen anderen Rollen, wo ich ihn gesehen habe, fand ich den einfach einen ganz spannenden, tollen Schauspieler. Und als ich dann eben erfuhr, dass er beim Sams sowieso schon feste besetzt ist als Herr Taschenbier. Da habe ich gedacht, das ist ja wirklich auch ein Geschenk, irgendwie mit ihm dann einfach zusammenspielen zu können. Und das war es auch. Also das hat so gut harmoniert zwischen uns. Das war auch eine schöne Begegnung.
Als Sie angefragt wurden, das Sams zu spielen, kannten Sie es da?
Ich kannte die Geschichten, die hatte ich meinem Neffen damals immer vorgelesen. Ich selber kannte die nicht aus meiner eigenen Kindheit, habe ich die nicht gelesen, sind irgendwie an mir vorübergegangen, aber ich kannte das. Und meine erste Reaktion war, um Gottes Willen, die haben es einfach nicht begriffen. Ich will keine Kobolde spielen, nur weil ich so klein bin. Und war erstmal so ein bisschen verschnupft, bis beleidigt. Mhm. Und dann erinnerte ich mich aber, dass die Figuren und die Geschichte wirklich sehr schön geschrieben ist und bekam so Drehbuchauszüge und wurde eben zum Casting eingeladen. Und dann dachte ich so, ja, komm, fährst halt hin. Schlimmsten Fall wirst du nicht, oder im besten Fall wirst du nicht genommen. Und im schlimmsten Fall kannst du selber noch absagen oder so. Ja. Und dann war das Casting schon sehr schön mit dem Ben Fabong, der war der Regisseur. Ich überlege gerade, ob Uli Nöten dabei war, aber ich glaube nicht. Den habe ich erst etwas später kennengelernt. Aber mit dem Regisseur, und ich hatte keine großen Erwartungen an mich selber. Ich habe einfach so gespielt und die Ideen, die mir kamen, versucht umzusetzen. Und dann fiel die Wahl eben auf mich und dann bekam ich das ganze Drehbuch zugeschickt und hatte diese Maskenproben und dann die Begegnung nochmal mit Uli Nöten, wo wir dann über die Rolle und Geschichten und anstehende Drehzeit besprochen haben. Und dann habe ich schon gedacht, so ja, komm, das wird einfach ein Mordsgaudi. Irgendwie macht das. Und immer hat man ja so ein bisschen im Kopf, man ist dann so festgelegt, und ich wollte eben nicht auf Kobold festgelegt sein. Ich wollte eigentlich gar nicht diese Rolle spielen.
Ja, aber sie, auf der Straße wurden sie ja nicht erkannt.
Genau,
sie
das
waren,
war...
Da war die fette Nase ja unheimlich hilfreich.
Das stimmt, genau.
Oder sind sie jemals angesprochen worden? Sind sie nicht das Sams?
Später dann natürlich, weil in dem zweiten Sams-Film, da habe ich quasi eine Doppelrolle gespielt, da war ich einmal dann noch eine Lehrerin. Also das Sams verwandelte sich in eine Lehrerin mit Hilfe der Wunschpunkte, und dann gab es noch ein Buch dazu, so eine Art Making-of als Buch, was wunderschön gemacht wurde. Da sah man mich dann auch als Realperson, und daraufhin und dann auch später im Zuge mit Tatort und die Verbindung, die dann in Interviews und Zeitungen immer hergestellt wurde, dann wurde ich oft auch angesprochen, sind Sie nicht das Sams? Aber ich habe mich jetzt in keinster Weise auf eine Koboldrolle festgelegt gefühlt. Weder als Alberich noch
sind inzwischen ja auch viele Jahre vergangen.
Ja.
Apropos, wie findet es denn eigentlich Ihre Tochter, dass die Mutter so einen kleinen frechen Kobold mit Wunschpunkten gespielt hat?
Sehr gut. Die wollte auch selber immer dann gerne auch einen Sams spielen. Und ihr ist es eigentlich zu verdanken, weil ich habe dann viele Bücher vorgelesen, als sie kleiner war, so 4, 5, 6, 7 Jahre. Dann haben wir auch irgendwann die Sams-Filme angeschaut. Also ich wollte es jetzt nicht gleich, als sie schon 2 war oder so. Dann kriegt sie, entweder kapiert sie es nicht oder sie ist schockiert über ihre Mutter. Also da war sie dann schon ein bisschen älter. Und dann kam eigentlich durch sie der Wunsch, nochmal einen Sams-Film zu machen. Und dann habe ich den Uli Limmer, dem Produzenten, das so wiedergegeben und erzählt. Und irgendwie, also den Stein ins Rollen hat tatsächlich meine Tochter gebracht damals.
Super. Mhm.
Haben wir dann noch einen dritten Sams-Film gedreht. Das war, glaube ich, dann in 2011.
Ja, genau. Sie waren 2003 schon mal hier bei uns im Gespräch, bei meinem Kollegen Dieter Kassel. Da haben Sie fast definitiv gesagt, eine dritte Folge wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ist aber passiert. Tochter ist wie eben gehört dran schuld. Ganz toll. Ich werde übrigens in Kürze hier mit Paul Maar sprechen.
Ja.
Und da werde ich ihn gleich mal fragen, ob vielleicht noch eine vierte Folge drin ist.
Fragen Sie.
Ich sag's Ihnen dann.
Gut.
Damals war die ZDF-Vorabendserie Dr. Klein mit Erfolg schon eine Weile gelaufen, an der sie ja mitentwickeln konnte und bei der sie die Hauptrolle spielt, nämlich die Kinderärztin auf Augenhöhe, wie es dort heißt. Die Serie läuft inzwischen in der 5. Staffel, ist also richtig erfolgreich und beliebt. Als nächstes interessierte mich, wie es bei Christine Urspruch eigentlich angefangen hat mit der Schauspielerei. Nach dem Abi hatte sie erstmal Deutsch und Englisch studiert.
Also ich bin ja in Remscheid aufgewachsen, Nordrhein-Westfalen, und da gab es von der Jugendkunst- und Musikschule, damals gab es noch gute städtische Gelder auch für diese Einrichtung, die wurden ja leider in den Jahren danach gekürzt und gekürzt, und das ist einfach eine Bildungsmisere, die wir hier auch in Deutschland haben. Aber ich hatte noch das Glück, in diese Jugendkunst- und Musikschule zu gehen, in einen Theaterkurs, der fand 2-mal die Woche statt. Da gab es einen Theaterpädagogen, der uns in der Gruppe so angeleitet hat, und wir haben Rhythmusspiele gemacht und Lieder gesungen und Texte einstudiert, kleine Szenen, und ihm war immer ein Anliegen, also ist der Charles Wesseler, dass wir vor allen Dingen das realisieren, was uns persönlich auch am Herzen liegt und wo ein persönliches Interesse da ist. Und dann haben wir in der Gruppe, auch natürlich über Wochen hinweg, wir hatten ja in dem Sinne keinen Zeitdruck, eigene Stücke entwickelt. Eines hieß Der rote Tod, das weiß ich noch, da ging es um die Pest und Außenseitertum und so weiter. Und das haben wir dann so mit Kostümen selber zusammengestellt und Musiken und das Publikum auch mit eingebunden. Und damals war es halt so Mode, auch so alles, alle ungewöhnlichen Räume mit zu bespielen. Wir haben dann dieses eine schöne alte Villa in Remscheid von Dachboden bis zum Keller bespielt. Irgendwie das Publikum musste immer mitwandern. Mhm. Und da habe ich so meine Leidenschaft eigentlich entdeckt und so diese Möglichkeiten und diese Freiheit, die man leben kann und umsetzen kann im Beruf, in der Kunst, in der Kreativität, irgendwie, das hat mir ganz viel gebracht. Und da bin ich viele Jahre hingegangen, auch während meines Studiums noch, Deutsch und Englisch. Und ich hatte mich dann eben, ja genau, eingeschrieben und hatte mich aber auch, weil mir das mal ein Freund gesagt hatte, in Köln in der Künstlervermittlung, also es ist vom Arbeitsamt aus gewesen, eingetragen. Und da hatte ich kaum meine Sachen hingebracht, also irgendwelche selbstgeschossenen Fotos und einen kurzen Lebenslauf und was ich gerne machen möchte. Und dann kam 2 oder 3 Tage später ein Anruf eben vom Schauspielhaus in Bonn. Damals war Bonn noch Hauptstadt, hatte auch noch wahnsinnig viel Kohle.
Wir erinnern uns dunkel daran, ja.
Genau, wir Berliner hier. Ja. Da war doch noch was tief im Westen. Bochum? Nein, Bonn. Und da habe ich dann meine erste Rolle gespielt am Theater. Es war 93, in der Spielzeit 293 oder so. Genau. Und das war so ein sozialkritisches Stück, Leben wie die Schweine. Und ich habe dann eine Rolle übernommen, die eigentlich ein Kind sein sollte. Und für ein Kind wäre das einfach ein bisschen zu drastisch und deftig gewesen. Und da wurde ich dann eben, also ich hatte auch so eine Art Vorsprechen und wurde dann genommen. Und von dort aus ging es dann auch in Bonn immer weiter. Dann bekam ich wieder eine Rolle angeboten und war dann da über viele Jahre so ein dauerhafter Gast. Also nie festangestellt, aber immer mit Gastrollen. Und dann habe ich nach dem Grundstudium auch mein Studium beendet, Deutsch und Englisch, weil da war so ein Punkt, ich hatte da Ophelia gespielt in Hamlet, wo ich dachte so, okay, das läuft eigentlich in eine ganz gute Richtung. Ich kann das aber alles nicht so halbherzig machen. Ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen sozusagen. Das heißt, wahrscheinlich war es die absolut richtige Entscheidung. Aber das weiß man ja nicht immer gleich. Und habe dann das Studium Deutsch und Englisch beendet und dann eben mich ganz auf die Schauspielerei umgeschrieben.
Aber ich hab bisher noch keine Schauspielschule rausgehört.
Nee, ich war auch im Grunde, wobei diese, also das hat, deswegen habe ich das in Ausflüche erzählt, das, was ich da in Remscheid gemacht habe, einer Jugendkunst- und Musikschule mit der Schauspielgruppe Brot und Spiele, das war für mich schon eine gute Ausbildung in vielen Bereichen, ja. Auch im Team.
Also Learning by Doing.
Genau,
sozusagen.
Und Improvisation und so weiter. Learning by Doing. Und dann habe ich aber auch verschiedene Workshops immer besucht und war mal in den USA für 6 Wochen, so ein Shakespeare-Workshop. Und Sprecherziehung habe ich hier in Deutschland dann immer wieder genommen, privat, so an Theatern oder wo es eben gerade einen guten Lehrer gab. Also das habe ich mir dann so ein bisschen privat einfach dazu gegönnt, um auch vor mir selber natürlich die Rechtfertigung zu sagen, ich habe schon was gelernt. Da gibt es echt, es gibt so hart eingesessene Kollegen, so, na, man muss mal sein Handwerk schon beherrschen, gell? Und so. Ja, ich habe auch, also nicht, dass es so als Vorwurf
hat
an mich
das,
geht, aber
jetzt
es gibt,
mal Hand auf, hat das jemals jemand zu Ihnen gesagt? Wärst also, du mal zur Schauspielschule gegangen,
nein.
Dann hättest du das jetzt anders gemacht?
Nein, das nicht. Aber es gibt so einen unausgesprochenen Kodex unter verschiedenen Schauspielern. Vielleicht ist es auch eine gewisse Generation, wo es einfach immer heißt, man muss schon was gelernt haben mit Abschluss. Also damit will ich, es stimmt auch absolut, also ich finde auch, man muss einfach gut sprechen können und eine Sprecherziehung in gewisser Weise gehabt haben und auch sicherlich andere Kurse belegt haben. Aber jeder hat so seinen eigenen Weg.
Obwohl ich kenne da so ganz berühmte Schauspieler, die eigentlich die ganze Zeit nur nuscheln.
Ja.
Also ich will jetzt keine Namen nennen.
Ja, den kennen wir natürlich alle. Der ist wahnsinnig erfolgreich.
Okay.
Hat vielleicht dann eben auch andere Qualitäten als nur über die Sprache. Aber ich meine, auch wenn man sich jetzt auf die Bühne stellt und so, man muss natürlich sein Handwerk schon beherrschen.
Ja, im Theater bestimmt noch mehr.
Ja.
Christine Urspruch. Ich habe diesen Namen jetzt schon mehrfach ausgesprochen, aber im Radio vermittelt sich irgendwie nicht so richtig, wie Sie ihn gern geschrieben hätten, nämlich mit dem großen T bei Christine in der Mitte. Wieso das denn?
Ach ja, habe ich mir irgendwann mal so ausgedacht, als ich so 19, 20 war und da war so in so DJs, die sich dann alle irgendwie so verrückte Namen gegeben haben oder allein schon der Begriff DJing, wenn ein weiblicher DJ am Start war. So, das dachte ich mir, es ist schon irgendwie cool, so kreativ mit der Sprache umzugehen, mit seinem Namen und so weiter. Und dann kam mir irgendwas, ich kannte einen Christian Hans oder sowas, der nannte sich dann CH. Und das fand ich einfach genau auch cool. Und das hat mir so ein bisschen den Impuls gegeben, so meinen Namen selber zu gestalten. Hinzu kommt, dass ich sehr oft Tine genannt wurde und auch immer noch. Also das Tine ist einfach so quasi wie mein zweiter Vorname auch. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, dieses T groß zu schreiben, auch weil es einfach für mich so ein lockeren, leichten, spielerischen Umgang mit groß und klein und mit der Größe überhaupt beinhaltet. So, dass es nicht alles immer nur so problematisch ist, sondern auch mit einem Augenzwinkern und mit einer Selbstbestimmtheit gelebt werden kann.
Was Sie wirklich wunderbar können, nicht nur auf der Bühne und im Film, sondern auch privat. Es ist ja, wir haben es ein paar Mal angedeutet, die Kleinwüchsigkeit. Es ist ja immer so ein, wie sagt man denn, eine Schwierigkeit, wo hört der Voyeurismus auf und wo fängt eine gesunde Neugier an, wenn jemand zum Beispiel an mir vorbeiläuft, der eben so klein ist wie Sie. Wie gehen Sie damit um? Wo hört vielleicht bei Ihnen die gesunde Neugier auf?
Die hört da auf, wenn ich merke, Menschen geben mir überhaupt keine Chance. Die haben ein Bild von mir sich gemacht und daran wird auch nicht gerüttelt. Nämlich, dass ich benachteiligt bin in meinem Beruf, in meinem Leben. Es eigentlich ein Wunder ist, dass ich einen Partner habe oder überhaupt Partnerschaften lebe und dass es eigentlich ja sehr traurig ist und sie mir eigentlich ein Leben als normal große Frau wünschen. Ich kenne diese Menschen. Ich habe manchmal so Gespräche und dann merke ich so, ja, ich erzähle jetzt so und das ist total schön und das war eigentlich eine lustige Gegebenheit und klar habe ich dann mal gelitten und so. Und am Ende des Gesprächs sind sie einfach nicht eines Besseren belehrt oder haben sich nicht, sind nicht offen genug gewesen, sondern die verharren einfach in diesem Klischee, weil ich so klein bin, muss es mir eigentlich sehr schlecht gehen und ich bin vom Leben benachteiligt. Ja. Und das ist nicht so und ich habe auch keinen Bock, da immer tausendmal drüber zu reden und mich rechtfertigen zu müssen. Ich möchte das dann einfach auch learning by seeing, by living machen irgendwie. Das muss ich dann auf diese Art und Weise übersetzen. Ja, und da hört es für mich eigentlich eben auf, wenn so ein Klischee und so nichts gerade gerückt wird, wenn keine Bewegung in den Gedanken, wenn ich Menschen begegne, im Spiel ist.
Als ich mich im September 2017 mit der Schauspielerin Christine Urspruch unterhalten habe, war ja die Serie Dr. Klein noch nicht sehr alt, wie eben gehört, und sie sollte den Sendeplatz wechseln, von Freitagabend auf den Samstagabend um 19.25 Uhr, also in direkte Konkurrenz zur Sportschau im Ersten. Damals konnte Frau Urspruch ja noch nicht ahnen, dass es mittlerweile eine dicke fünfte Staffel gibt. Ich wollte von ihr wissen, ob der Sendeplatzwechsel sie und das Team eigentlich nervös macht.
Sind wir schon, wobei ich auch immer denke, es ist so geteilt, 50-50. Einige sagen, ach, das ist doch viel besser, der Sendeplatz. Da sind doch noch mehr zu Hause, bevor man dann vielleicht in den Samstagabend ausgeht. Andere sagen so, oh ja, schon schwierig, Sportschau dagegen. Und ja, wir müssen uns einfach überraschen lassen. Und es wird so kommen, wie es kommen soll. Und viele schauen ja auch heutzutage schon wieder Mediathek. Ist ja auch nicht zu verachten. Irgendwie das Fernsehverhalten ändert sich ja auch sehr. Es geht ja nicht mehr nur nach Programm, Zeitschrift und so weiter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es überhaupt jetzt diese vierte Staffel gibt. Und toi, 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 wenn es weiterginge, wäre auch schön im nächsten Jahr in der fünften Staffel, weil es einfach schöne, spannende Geschichten zu erzählen gibt. Bei Dr. Klein geht es im Familien- und privaten Leben auch rund und es gibt eine neue Liebe, wo man sich so vorsichtig irgendwie erstmal auch annähernt. Und dann stelle ich aber fest, dass die Ex-Frau meines neuen Freundes meine Therapeutin ist. Und sie, meine Therapeutin, weiß es schon viel, viel länger als ich und versucht mir diesen neuen Mann, meine große Liebe, auszureden und so. Und das sind einfach ganz schöne Szenen, die sehr emotional, sehr hoch hergehen. Und ja, am Ende siegt bekanntlich
Das Gute, das Nette und Freundliche, nämlich Frau Dr. Klein. Ja, okay. Und der nächste Tatort aus Münster steht ja auch ins Haus.
Der steht auch ins Haus, genau. Den würden wir am 19. November ausstrahlen und zu der Zeit werden wir auch schon wieder den nächsten neuen dann drehen. Vielleicht schaue ich den gemeinsam mit Axel und Jan auf dem Hotelzimmer.
Ja, machen Sie das manchmal?
Wir haben das schon mal gemacht, ganz am Anfang, so als so die ersten Muster und die Rohschnittabnahmen, als die dann so, genau, da haben wir schon mal zusammen geschaut, um zu schauen, wie funktioniert das.
Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, die meinten Sie mit Axel und Jan. Wie ist eigentlich die Stimmung am Set, wenn Sie drehen? Das würde mich nochmal interessieren. Sind Sie da so lustig drauf, wie die ganze Tatortreihe aus Münster auch ist? Oder ist konzentriertes, hartes Arbeiten in der Regel angesagt?
Wir lachen von früh bis spät. Nein, es ist schon natürlich auch hochkonzentriertes. Ich meine, bei den Texten, die wir dazu sagen, haben jetzt vor allen Dingen auch in der Rechtsmedizin und manche Bedingungen und Außennachtdrehs, was weiß ich, da muss man sich natürlich schon auch konzentrieren, mit den Kräften so haushalten. Aber wir haben auch wirklich eine sehr kollegiale, auch sehr lustige Zeit, auch mit verschiedenen Regisseuren, die ja auch immer wieder zu uns kommen. Mhm. Mit Lars Jessen zum Beispiel haben wir jetzt schon den dritten Tatort meines Erachtens gemacht oder den zweiten. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr familiäres, sehr zugewandtes Verhältnis, so wo man auch das Gefühl hat, wir sind echt auf Augenhöhe und wollen alle das Gleiche. Und da geht es wirklich schon sehr lustig zu. Ich meine, bei den Vorlagen auch, die Texte natürlich bieten, also auch wenn dann die Szene gespielt ist, dann muss man einfach schon mal nochmal nachlachen.
Okay.
Da drüben.
Es gibt ein echtes Nachlachen, das ist sehr schön.
Ein Nachlachen im Tat. Nicht nur ein Nachleben in der Rechtsmedizin, auch ein Nachlachen.
Sie haben die Laudatio gehalten für Jan-Josef Liefers, als er die Goldene Henne bekommen, und haben da gesagt, auch wenn du, Jan-Josef, in unseren gemeinsamen Tatorten aus Münster öfter über meine Größe, dann kam eine Pause, stolperst. Also, ja. Wieder mal ein Beispiel für Ihre Freundlichkeit.
Ja.
Basteln Sie am Set an solchen Gags auch, wenn es dann mal eben mal wieder geht um Kleinwüchsigkeit oder so?
Das schon. Also ich muss sagen, meistens sind die Drehbücher, bieten schon sehr viel, eine sehr gute Grundlage. Manchmal ist so, dass man denkt, so, oh, da fiel ihm jetzt auch gerade nichts Besseres ein, dem Autor oder so. Und dann können wir da auch schon mal selber drum umbasteln.
Erstaunlich, das ist nicht bei allen Dreharbeiten so.
Nee, das stimmt.
Manchmal muss man sich sklavisch dran halten.
Genau, aber da haben wir uns irgendwie ein bisschen diese Freiheit erobert.
Wo wir uns jetzt so lange miteinander unterhalten haben, und das ist unseren Hörerinnen und Hörern jetzt natürlich auch nochmal klar geworden, wie freundlich, wie offen sie sind, wie gerne sie lachen und so weiter. Deswegen muss ich noch eine ganz harte Frage am Schluss stellen.
Oh Gott.
Gibt es irgendetwas, das Ihnen Angst macht?
Also sagen wir mal, wenn ich so wirklich gerade in die Welt hinausschaue und was Nordkorea betrifft und die Auseinandersetzung mit USA und allen politischen, da komme ich schon ins Grübeln und denke, inwieweit muss man da wirklich, wie ernst muss man das nehmen? Sind das wirklich einfach jetzt Cowboy-Spielchen, die ein bisschen mit Macht spielen und Machtverhältnissen drohen? Oder wird das nochmal ganz andere Konsequenzen haben? Und inwiefern kann man dann da auch eingreifen oder mitspielen? Und da fühle ich mich oft sehr, natürlich sehr machtlos und ausgeliefert. Und nun bin ich auch Mutter einer Tochter, überlege oft so, wie soll ich dir das eigentlich erklären, wenn die mich fragt, so was, und warum macht der das und wieso ist der so? Mhm. Da stoße ich an meine Grenzen und ja, da schaue ich schon mit Bangen in die Zukunft, ohne das jetzt zu sehr natürlich in meinem Alltag irgendwie auch an mich ranzulassen, kann man ja auch nicht. Aber das sind schon eher so Tendenzen, die mich beängstigen.
Eine letzte Frage hatte ich noch an Christine Urspruch, und zwar eine, wie Sie gleich hören werden, entlarvende. Nämlich, wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal Schuhe gekauft?
Oh, das war vor 2 Wochen, glaube ich, genau. Und da habe ich gleich 2 Paar gekauft,
gleich 2
weil
Paar.
Ich so lange keine gekauft hatte.
Die wievielten Paare waren das denn?
Das weiß ich nicht. Ich muss gestehen, ich habe vor einigen Monaten wahnsinnig, ich habe so einen Aufräumkoller bekommen und ganz viel ausgemistet, und darunter waren auch Schuhe tatsächlich. Ich habe mich mal getrennt von einigen Paaren. Und jetzt habe ich eine andere Ordnung und ich habe einfach nicht gezählt. Schuhe sind nicht zum Zählen, da,
naja,
die muss man tragen.
Sie haben schon einen Schuh-Tick.
Ja.
Also sagen wir mal, 100 Paare dürften es schon sein,
ja,
oder?
Das sind es vielleicht.
Und Sie wissen von jedem Paar immer noch, wann Sie es gekauft haben und bei welchem Anlass Sie es getragen haben.
Ja, das älteste Paar, das ich habe, ist ein Paar Adidas Lady Oregon. Die gab es in den 80ern, und da hatte noch eine OP an den Beinen und saß dann eine Weile im Rollstuhl. Da musste ich so Schritt für Schritt buchstäblich wieder neu laufen lernen, und das war das neue Paar Schuh, was mir meine Eltern damals gekauft haben. Und das habe ich immer noch.
Das war die Wiederholung meines Gespräches mit dem Sams, mit Alberich, mit Dr. Klein und vor allem mit der wunderbaren Christine Urspruch, die all diese Rollen gespielt hat und spielt und noch viele andere.